Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Leute, hallo.
Ey, Mann, das ist so richtig.
Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's auch gut, wieder gut. Seit 2 Tagen geht's mir wieder gut. Letzte Woche ging's mir nicht so gut. Kleine private Beziehungskrise ohne Beziehung lieben wir. Ja. Freundschaft plus zu haben ist anstrengend. Es ist anstrengend. Es ist quasi eine Beziehung führen, wenn man es richtig machen will. Aber ja, das gehört dazu. Und jetzt habe ich ein paar Tage geschmollt und bin jetzt wieder auf dem Track zu mir. Und genau, in dieser Zeit sind auch ein paar andere Sachen passiert. Viele Leute interessiert es wahrscheinlich, die mich auf Instagram und so verfolgen. Die ganze Podcast-Folge wird sich jetzt so ein bisschen um das Thema Geld drehen. Was heißt ein bisschen? Sie wird sich extrem doll um das Thema Geld drehen. Und deswegen dachte ich, spreche ich mal die Gehaltsverhandlung mit meinem Chef direkt an. Ich habe ja auf Instagram immer so ein bisschen geteilt darüber. Und zwar geht es um meinen Arbeitgeber. Ich kann im Podcast nicht so viele Sachen darüber erzählen, weil sie nicht wie eine Insta-Story nach 24 Stunden weg ist. Deswegen, es ist nicht Malum, keine Sorge. Es ist nicht die neue Sache, die ich da gestartet habe. Es geht um was anderes. Und da arbeite ich im Kundenservice, genau. Auch von zu Hause aus. Und ja, ich habe mich unterbezahlt gefühlt oder ich habe mich nicht so gefühlt. Ich wurde halt unterbezahlt. Und dann habe ich zu meinem Chef halt gesagt, so hey, also erstmal, was ist passiert? Sie haben jemanden gekündigt aus meiner Abteilung und ich habe dann mehr Aufgaben und mehr Verantwortung bekommen, was ich gut finde. Ich mag mehr machen und mehr Verantwortung und ich traue mir das auch zu. Aber sie haben halt nicht gesagt, was ich dafür jetzt bekomme, wenn ich das anfange. Wisst ihr, was ich meine? Es war so, ja, du kriegst jetzt viel mehr Verantwortung, viel mehr Aufgaben, das ist doch voll cool, oder? Aber halt nicht mehr Geld. Und dann habe ich natürlich nach mehr Geld gefragt. Das wurde in Grund und Boden abgelehnt. In der ersten E-Mail hieß es, dieses Jahr hat keiner eine Gehaltserhöhung bekommen, also du auch nicht. Punkt. Wir können nächstes Jahr reden. Stand irgendwas mit ja nächstes Jahr. Dann habe ich gesagt, nee, so kommen wir nicht zusammen. Weil Leute, wenn ihr das macht, bleibt ein bisschen standhaft, ne? Vor allem, also man muss immer ein bisschen gucken, in welcher Position man ist. Ich war in einer sehr guten Position, und zwar, dass sie auf mich angewiesen sind und dass ich noch Ausweichmöglichkeiten habe. Also ich bin ja in einer Position, dass das nicht meine einzige Einnahmequelle ist. Heißt, wenn die jetzt wegfallen würden, ja, dann ist es halt so. Wisst ihr, was ich meine? Geld kommt und Geld geht, das habe ich gelernt in den letzten Jahren und deswegen mache ich mir da auch gar nicht so einen Kopf. Und was auch ganz wichtig war bei der Sache, ich habe die Gehaltsverhandlungen komplett per E-Mail gemacht, weil es gibt Leute und es sind, glaube ich, viele Chefs, die sind einfach so, die reden dich in Grund und Boden und die reden ohne Punkt und Komma und halten Monologe und am Ende weißt du gar nicht mehr, was du gesagt hast. Deswegen habe ich das alles per Mail gemacht. Ich habe auch ausdrücklich darum gebeten, mir per E-Mail zu antworten und das war eine sehr gute Entscheidung, weil dann kannst du in dich gehen, du kannst es gut formulieren, du kannst es nochmal ein paar Leute anschauen lassen, lesen lassen, die können ihren Senf dazugeben. Ich denke, jeder hat vielleicht irgendeinen Bekannten, in seinem Kreis, der vielleicht sogar Chef ist oder sich damit auf jeden Fall besser auskennt als man selbst. Und genau, das hat gut geholfen. Ich bin standhaft geblieben, habe gesagt, nee, wir müssen eine Einigung finden, sonst beende ich dieses Arbeitsverhältnis. Und dann war die letzte Einigung, dass ich Bescheid bekomme nach dem Sommer. Und mein Chef meinte dann so, ja, du musst dich jetzt erstmal beweisen. Und bei mir löst so ein Verhalten löst bei mir leider immer das Gegenteil aus. Und zwar, dass ich dann noch weniger mache, weil ich mir nur so denke, hey, wie, ich muss mich beweisen. Halt's Maul. So, du hast mir mehr Aufgaben gegeben. Irgendjemand muss sie machen. Und das hat nichts mit Beweisen zu tun. Weißt du, was ich meine? Und genau, dann habe ich ein paar ich glaube, 2 Wochen später habe ich dann die Mail jetzt geschrieben, dass ich weniger arbeiten möchte. Und habe das Gehalt offen gelassen, aber ich meinte, dass ich mit meinen Stunden runtergehen möchte und mich mehr auf meine Selbstständigkeit konzentrieren will. Und das hat zu einem Telefonat geführt, was sehr gut war. Ob es so gelaufen wäre, wenn meine Internetverbindung nicht abgekackt hätte an einem Punkt und er die ganze Firmenkritik nicht gehört hat, die ich dann gesagt habe, weil ich war an dem Punkt nämlich so richtig schon so sassy und dachte mir so, ich will nicht mehr und wenn ihr mich jetzt kündigen würde, dann ist es auch okay und das finde ich scheiße und das finde ich scheiße und ich knallte das jetzt alles auf den Tisch und das habe ich auch gemacht und dann hat die Internetverbindung aber ist abgebrochen und dann hat er gesagt, ja, er hat jetzt den Rest, also er hat jetzt nicht mehr verstanden, was ich gesagt habe, ich soll jetzt einfach sagen, was ich möchte und er hat sozusagen die ganze Firmenkritik nicht gehört und ja, irgendwie lustig. Ich denke, das hat auf jeden Fall dazu, ich denke, das hat geholfen, dass er eingewilligt hat am Ende. Surprise. Ich arbeite jetzt nur noch 50% in dieser Firma für das gleiche Gehalt, was jetzt erstmal so, what the fuck. Aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis da arbeiten werde, sondern als Freelancerin und die sich dann die Krankenkassenbeiträge für mich sparen. Ich muss mich dann selber versichern, was natürlich teuer wird. Aber ja, ich habe ja wie gesagt noch andere Sachen, die ich mache. Früher oder später wäre da eh die Krankenkasse auf mich zugekommen, hätte gesagt, hallo, Sie verdienen in Ihrem Angestelltenverhältnis gar nicht so viel wie normal, also wie in Ihrer Selbstständigkeit. Sie müssen das ändern. Genau, aber das, ich will jetzt gar nicht zu tief in dieses Thema rein. Was ich damit sagen will, die Gehaltsverhandlung war sehr gut, weil ich, glaube ich, auch sehr flexibel war und er auch. Und dann, weißt du, irgendwie muss man aneinander kommen. Und das muss man, glaube ich, auch sagen. So, hey, du kannst jetzt nicht nur Nein sagen. Irgendwas musst du mir geben. Und da muss man, glaube ich, standhaft bleiben. Und egal, ob das mehr Urlaubstage sind, die man am Ende bekommt, ne? Oder einen besseren Obstkorb oder mehr Wertschätzung. Manchmal muss man ja auch in sich gehen und sich fragen, und das war ja bei mir dann auch am Ende so, am Anfang wollte ich mehr Gehalt. Und das war so meine Bedingung. Meine Bedingung war mehr Gehalt. Aber mein eigentliches Bedürfnis war, die ganze Zeit weniger für die zu arbeiten und mehr für mich zu arbeiten. Weil mir die Arbeit da nicht so viel Spaß macht. Das war das eigentliche Bedürfnis. Und das ist ja jetzt genau so sind wir jetzt zusammengekommen. Und so kann man ja auch mit jemandem reden, oder? Also wenn ich jetzt für einen Chef ist es aus unternehmerischer Sicht ganz scheiße, wenn deine Mitarbeiter keine Lust darauf haben. Es gibt viele, die das trotzdem durchziehen, aber du kannst mir nicht sagen, dass jemand, der übelst Bock auf seinen Job hat, nicht bessere Arbeit leistet, als jemand, der wirklich eigentlich nicht so Bock hat. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal ganz wichtig zu wissen, und da habe ich letztens eine gute Podcast-Folge drüber gehört, wie man so richtig verhandelt. Und da ging es nicht nur um Gehaltsverhandlungen. Das ist so das einfachste Beispiel. Daran denkt man immer, an Gehalt verhandeln und so weiter. Aber auch so in Beziehungen. Manchmal stellt man eine Bedingung. Zum Beispiel, ich will jetzt die Beziehung öffnen. Aber was ist das eigentlich Bedürfnis dahinter? Das muss man sich fragen. Was will ich überhaupt und warum will ich das? Und das habe ich da richtig krass anwenden können, dieses okay, meine erste Bedingung ist mehr Gehalt, aber was ist überhaupt das Bedürfnis dahinter? Und jetzt haben wir beide Win-Win. Also es ist wirklich eine übelst tolle Bilderbuchsituation. Dass das nicht immer so ausläuft, das weiß ich schon. Aber am Ende geht es, glaube ich, oft bei so Gehaltsverhandlungen auch so, hey, ich will mehr Wertschätzung, ich will vielleicht wirklich mehr Freizeit, ich will mehr Zeit mit mir sein, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Oder ich will irgendwie mal von zu Hause aus arbeiten, weil ich keine Lust habe, jeden Tag eine Stunde ins Büro zu fahren. Irgendwie sowas, ne? Und wenn man da, glaube ich, sich bewusst ist und nicht nur auf diese einen Bedingung beharrt, sondern da irgendwie flexibel mit umgeht, dann ja, dann kann man das machen. Und vor allem, ich glaube, dass wir Frauen da standhaft bleiben sollten und auch wirklich da in uns gehen und fragen, was wollen wir? Und das dann auch so richtig so, hey, ich meine es ernst. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, wir sind da sehr oft zu People-Pleasing unterwegs. Genau. So viel zu diesem Thema. das eigentliche große Thema dieser Folge ist, es tut mir leid, dass ich manchmal so, es ist die erste Folge mit richtiger Kamera und ich habe einen Spiegel hinter die Kamera gestellt, damit ich sehen kann, falls sie vielleicht abbricht oder so. Ich habe immer richtig Angst, dass so Aufnahmen abbrechen. Und sonst habe ich immer mit einem alten iPhone gefilmt auf HD-Qualität. Und da war ich mir halt sicher, okay, das hält es durch die Stunde. Aber bei der Kamera bin ich mir nicht sicher. Deswegen steht da ein Spiegel dahin und jetzt sehe ich die ganze Zeit, wie ich aussehe. Und dann hat man immer das Bedürfnis, in seinen Haaren so rumzufassen. Sorry. Genau, das eigentliche große Thema dieser Folge ist ja meine Geschichte zum Thema Schulden. Was habe ich da verbrochen? Was ging da ab und wie habe ich es rausgeschafft? Wie ist mein Leben jetzt so crazy anders? Und das wollte ich ein bisschen mit euch teilen. Da muss ich manchmal auf mein Handy schauen, weil ich mir da so Notizen gemacht habe. Weil ohne Interviewpartner ist es immer ein bisschen schwierig, da den roten Faden zu behalten. Genau, fangen wir an, wo es angefangen hat. Und da muss ich richtig weit zurückrudern, aber ich halte es ganz kurz. Tatsächlich komme ich ja aus einer Familie, die nie Geld hatte. Also keiner aus meiner Familie ist irgendwie wohlhabend oder nicht mal gut verdient. Es ist wirklich, mein Leben war früher Plattenbau und Schichtarbeit und billiges Essen und nicht so viel Geld haben für Freizeitaktivitäten oder da immer zu schauen, was man noch am Geld irgendwie drehen kann. Was auch damit zusammenhängt, dass meine Mutter sehr schlecht im Wirtschaften ist und ihr Geld lieber für Zigaretten ausgegeben hat als für mich. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich das halt so ein bisschen, diese zwei Aspekte, einmal dieses, man kommt aus einem nicht so geilen Leben mit Geld oder mit Möglichkeiten zu, und die, also diese andere Seite, dieses schlechte Wirtschaften meiner Eltern oder meiner Mutter größtenteils. Diese beiden Sachen haben mich, und das war irgendwie ein bisschen klar, dass das passiert, wenn da niemand anderes so ein bisschen interveniert, haben dazu geführt, dass ich vor, wann hat das angefangen? 2021, glaube ich, müsste das sein. 2020, 2021 habe ich Schulden angehäuft und ich habe über meinem Standard gelebt. Ich hatte irgendwann bei der N26 Bank, so eine Online-Bank, hatte ich einen Dispo-Kredit über 6.500 Euro. Und als ich mein Business angefangen habe, musste ich Steuern nachzahlen. Plus, ich habe mir bei jemandem Geld geliehen. Kam irgendwann dann dazu, ich glaube 2022 waren es dann 12.000 Euro Schulden. Irgendwie so. Genau, ich kann das nicht so geradlinig erzählen, weil es ist so, überall ist mal was dazugekommen. Das war kein, ich wach auf und jetzt habe ich auf einmal Schulden, sondern es war ein sehr, sehr langer Prozess. Also es war irgendwie eine Mischung aus übermäßigem Konsumverhalten und immer schlechter werdender mentaler Gesundheit. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann da stand und diese Summe Schulden angehäuft habe. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht genau, wie viel es genau ist, weil man einfach den Überblick verliert. Genau. Ich hatte dann, wie gesagt, auf keinem Konto irgendwie schwarze Zahlen. Und erst tatsächlich, als ich mit dem Rücken zur Wand stand, also wirklich dieser Dispo-Kredit ausgeschöpft war und ich auch niemanden fragen konnte, weil wie gesagt, meine Familie hat kein Geld, war ich so, fuck, ich muss was an meiner Situation ändern. Und ich muss radikal was ändern, sonst komme ich da nicht raus. Genau, also das hat sich wirklich, ich bin damals von Erfurt, weil es mir hier nicht gut ging, nach Berlin gezogen. Und dort hat es auch richtig angefangen mit dem, dass ich mein Konsumverhalten nicht mehr unter Kontrolle habe. Also ich habe mir wirklich ständig neue Sachen gekauft. Ich war ständig unterwegs. Du willst ja auch irgendwie was machen, ne? Ich habe mir Essen bestellt. Plus, ich hatte nicht so viele Freunde da. Heißt, ich war dann auch viel allein und musste irgendwie so ein Loch füllen, was da war. Und das, ja, hat halt ohne Geld, dachte ich nicht, also das würde ohne Geld nicht funktionieren. dann war ja auch Corona und so. Man versucht, also irgendwie habe ich einfach versucht, da so ein Defizit zu füllen mit Konsumieren. Und ja, erst als es dann nicht mehr weiterging, habe ich gecheckt, fuck, ich muss was ändern. Und jetzt muss ich was trinken. Ich habe vorhin gesehen, dass Frankreich so bei diesen neuen Deckeln von Flaschen, dass man die so runterklicken kann und dass die dann so festhalten und dass die dann nicht mehr nerven, so beim wenn man sich jetzt was eingießen will, ne, und dann ist dieser Deckel da immer. Und ich denke mir so, wie kann ein Land das so viel besser machen? Wirklich, es stört ja so viel weniger, wenn man das einfach so runterklicken kann und dann bleibt das da stehen. Vielleicht fragen sich einige auch, warum ich überhaupt einen Dispo-Kredit bekommen habe bei einer Bank. Und das war tatsächlich so, dass es das Konto war, wo immer meine OnlyFans-Einnahmen raus und rein gehen. Also mein Business-Konto. Und keine Ahnung, es ging super schnell. Irgendwann war die Push-Benachrichtigung. Willst du mehr shoppen oder später zahlen, irgendwie so, und dann fordere jetzt Dispo-Kredit an. Ich so auf Beantragen gedrückt und ich dachte mir eh so, ja, die werden eh ablehnen. Und auf einmal war so, ja, dir wurde 6.500 Euro Kreditrahmen bewilligt. Und am Anfang habe ich das wirklich nur so manchmal benutzt. Und das dann auch gleich wieder ausgeglichen, weil ich das nicht mochte. Aber irgendwann hat sich so dieses Gefühl für Geld einfach komplett, also das hat sich sowieso generell, habe ich kein Gefühl für Geld mehr gehabt und habe ich auch heute teilweise nicht, aber darauf komme ich später. Und ich hatte dann gar kein Gefühl mehr dafür, was ich ausgebe und wann Stopp ist. Und ich habe dann auch nicht mehr aufs Konto geschaut. Also es war wirklich ein sehr großer Fehler, nicht mehr aufs Konto zu schauen. Und wirklich einfach nicht mehr zu wissen, was geht da ab. Ich habe mich gesträubt. Ich konnte nicht auf mein Konto schauen. Und auch heute kann ich nicht, ohne dass mir so unwohl dabei ist, aufs Konto schauen. Also ich prokrastiniere das wirklich extrem. Wenn ich eine Rechnung bezahlen muss und ich habe das Geld. Ich hätte das Geld, so, ich hab's. Aber ich kann irgendwie nicht draufdrücken und dann sehe ich meinen Kontostand. Keine Ahnung, das ist richtig krass, wie sich das eingebrannt hat. Dann kommt natürlich noch dazu, Klarna, es ist heutzutage so einfach, mit Rechnung irgendwas zu kaufen, es nicht direkt zu bezahlen. Und Klarna ist so eine App, ich weiß nicht, ob ihr kennt, wie Klarna aussieht, aber Klarna ist so pink und so cool animiert. Und Klarna-Werbung ist ja auch super so stimmungsmachend, also im positiven Sinne. Und dann eigentlich ist Klarna einfach so, Leute verschulden sich durch diese Möglichkeit. PayPal 30 Tage später bezahlen. Das ist so crazy. Du verlierst einfach komplett das Gefühl dafür, wie viel Geld hast du jetzt gerade, wie viel Geld gibst du jetzt gerade aus und was ist dann am Ende noch über? Weil du es einfach alles vertagen kannst. Und du denkst dir dann so, ja, Zukunfts-Ich kann das schon bezahlen. Aber Zukunfts-Ich hat auch schon dann wieder 30 andere Käufe gemacht und dann ist das Geld nicht da. Also das war wirklich, Klarna ist crazy gewesen. Ich versuche es wirklich zu umgehen. Das Einzige, wo ich Klarna noch benutze, ist bei ASOS-Bestellungen. Also ich bestelle meine Klamotten immer da. Und ich bestelle quasi Sachen oder manchmal geht man ja so auf eine Seite um, keine Ahnung, neue Schuhe oder so und man findet immer noch was anderes. Ihr braucht mir gar keinen Scheiß erzählen. Immer findet man was anderes. Es bleibt nie dabei. Und selbst wenn man sich ganz fest vornimmt, so der Algorithmus ist einfach so gut und dann findet man noch andere Sachen. Auf jeden Fall hole ich dann halt immer mit Klarna, weil ich will es erstmal anprobieren und so weiter. Und dann mache ich mir aber vorher schon so ein Limit fest. Okay, ich habe jetzt die Schuhe drin, aber wenn die nicht passen sollten, dann möchte ich nur so und so viel Euro von den anderen Sachen behalten. Und so habe ich letztens auch geshoppt, so ein paar neue Sommersachen. Und ich war so, okay, ich möchte ein paar Sommerschuhe. Und ich habe mir so 4 Stück oder so bestellt, damit ich die anziehen kann und schauen kann. Und dann noch halt ein paar andere Sachen gesehen, wie es immer so ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will aber nur 100 Euro behalten von irgendwie 400 Euro, die ich bestellt habe. Ein paar Schuhe plus 80 Euro oder wie auch immer Kleidung. Ja, keine Ahnung, solche Mindgames muss man dann irgendwie machen, damit man damit klarkommt. Genau. Also ich kann wirklich nur raten, kein Klarna mehr zu benutzen, by the way, falls es noch nicht rausgekommen ist. das Ganze hatte natürlich auch sehr krasse negative Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit. Ob das jetzt schlaflose Nächte waren oder dass ich mich geschämt habe dafür, dass man seine Liebsten irgendwie anlügen muss und dass man quasi jeden Tag so damit lebt, dass man eigentlich in einer Lüge lebt. Also so habe ich mich ein bisschen gefühlt. So nach außen hin alles so toll und aber eigentlich Schulden und es sieht alles richtig kacke aus und so. Ja, das war schon eine schwierige Zeit. Ich glaube, das ist nicht nur beim Thema Schulden so, dass man sich so fühlen kann. Vor allem ist es, glaube ich, bei Narzissten so, wenn man die entlarvt, dass das so, das tut quasi so doll weh, weil man ja schon, oder Narzissten sind ja auch sehr oft so unsicher, ne? Weil man ja quasi die ganze Zeit weiß, dass man eine Lüge lebt. Alles, was man sagt zu sein oder was man nach außen hin so von sich gibt oder so wie einen die Leute wahrnehmen, ist ja 180 Grad anders, wie es eigentlich ist. Und das ist ja bei Narzissten auch so. Und dieses Gefühl habe ich selber bei mir gefühlt mit dem ganzen Schuldending. Weil nach außen hin war es so, ja, Onlyfans und Geld machen und immer neue Sachen und ja, man erzählt irgendwie was auf Insta und man postet coole Bilder, aber dass es eigentlich intern gar nicht so schön und rosig aussieht, das lässt man dann weg. Und ja, ich hatte mal eine Freundin, bei der war das sehr viel schlimmer als bei mir. Beides. Also erstens ihre Präsentation nach außen war sehr, sehr unnahbar und so sehr so von oben herab quasi irgendwie so ein bisschen. Und so immer on fleek. Und wenn du sie gesehen hast, es war so einfach perfektes That Girl und immer top gekleidet und so. Aber dann saß bei ihr zu Hause und auf dem Konto und in allen Lebenslagen ganz anders aus. Und als das rausgekommen ist, hat sie sich tatsächlich von mir distanziert. Komplett. Also ich war quasi so die Einzige, die das dann wusste. Und dann, ja, ist sie aus meinem Leben gegangen. Weil das manchmal sehr schmerzhaft dann für solche Leute ist. Ne? Und für mich auch gewesen ist. Also in meiner Geschichte. Sorry, falls ich mich kurz in dieser Geschichte verrannt habe. Ich denke aber, ihr wisst, was ich damit aussagen will. Diese ganze Schuldenentwicklung hat, glaube ich, so ein Jahr oder eineinhalb Jahre gedauert. Und es waren wirklich, also ja, war eine crazy Zeit. Ich hatte quasi nie Geld für irgendwas eigentlich. Hab immer nur so auf Pump gelebt. Ich musste mir Geld leihen. Es kamen ständig Mahnungen. Also es war wirklich nur so, ich krieg so pro Woche 3 Briefe. Alles mit Mahnung. Welche davon kann nicht mehr warten, bezahlt zu werden? Weil sonst kommt der Pfändungstyp nach Hause oder Frau. Ja, so war das. Also wirklich null Überblick. Und ja, meine erste Strategie dann, diese Schulden zu bewältigen, war, dass ich einfach mehr verdienen muss. Das hat sich sehr schnell als falsch rausgestellt, weil das Gefühl, mehr zu verdienen, hat das im selben Maße das Gefühl, mehr ausgeben zu können, ausgelöst. Und ich habe dann quasi wirklich einfach nur ja, mehr konsumiert. Das ist total verrückt, aber es war halt wirklich so. Und irgendwann habe ich dann halt gecheckt, als ich mit dem Rücken zur Wand stand, wirklich, und ich wusste, fuck, es geht wirklich nicht mehr weiter. Und ich kann niemanden mehr fragen. Ich muss dieses Thema angehen. Mein Leben soll jetzt nicht so aussehen. Erst dann habe ich dann mich richtig informiert, habe mir YouTube-Videos angeguckt, Blogartikel durchgelesen, und das ist ja auch eine Sache, die ich immer wieder predige in dem Podcast. Wenn ihr ein Problem habt, dann googelt es. Wirklich, es gibt nichts Einfacheres, als ein Problem zu googeln. Anderen Leuten geht es auch so. Und wirklich, wenn ich bei mir bei einer Sache sicher bin, ist, dass viele von uns das gleiche Leben leben und wir eigentlich alle dieselben Probleme haben. Und als ich dann auf meiner Google-Suche gesehen habe, wie vielen, vor allem jungen Leuten, es so geht, dass sie Klarna-Schulden haben. Teilweise wird sich auf TikTok auch irgendwie so verglichen mit seinen Klarna-Schulden. Das habe ich auch gesehen. Hey Leute, ich habe 13.000 Euro Klarna-Schulden, wer kann das toppen? Haha. Und ich dachte mir so, Bro, okay. Also finde ich voll verrückt, was da so für eine Generation heranwächst, zu der ich ja auch gehöre. Aber so, ich habe das Gefühl, Leute, die so 2003, 2004 geboren sind, alles und alles, was dann danach kommt, die sind irgendwie nochmal so schamloser, was das mit dem Internet betrifft. Weil, also für mich war das nicht so easy und ich bin ja schon eine Person, für die es sind Sachen easy im Internet zu sagen. Aber ja, damals, als ich den Podcast noch mit Hini hatte, da habe ich das ja auch schon angesprochen, als ich noch im Prozess war und habe dann so ein bisschen immer mal geupdatet und darüber berichtet. Genau, aber dass so einem TikTok irgendwie zu sagen und so, Leute, schaut mal, wer kann das toppen, irgendwie crazy. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, okay, es geht vielen Leuten so, ich bin nicht die Einzige, viele Leute sind da auch schon rausgekommen, es gibt mega viele Beratungsstellen, Beratungsmöglichkeiten, es gibt super viele YouTube-Videos über das Thema. Ja, und dann habe ich halt einfach mich schlau gemacht, ja, und dann habe ich ein paar Sachen, bin ich ein paar Aspekte angegangen, also einmal dieses der Ursprung, und zwar mein Konsumverhalten zu hinterfragen und meine mentale Gesundheit, mich darum zu kümmern. Und die andere Seite, wirklich dieses Budgetplan, mir einen richtigen Plan machen, wie kann ich was abbezahlen, wann kann was abbezahlt sein. Und dann ja, dachte ich mir, ich teile einfach jetzt mal meine konkreten Schritte zum Thema Schuldenbewältigung, also was wirklich akut geholfen hat, die Schulden abzubezahlen oder keine neuen zu machen. Das war ja, das ist wirklich der größte Hebel, keine neuen Schulden machen und es bei dem belassen, was man jetzt gerade hat. Also falls du gerade Schulden hast, versuch es dabei zu belassen, keine neuen Schulden mehr zu machen und dir einen Plan zu machen, wann kannst du was abbezahlen mit diesen folgenden Tipps. Folg mir für mehr, komm in meine Gruppe, okay? Tipp Nummer 1, alle Newsletter in deiner E-Mail abbestellen. Mach an deinem Briefkasten keine Werbung dran, wäre die Oldschool-Variante davon. Aber bestell wirklich mal alle Newsletter bei deiner E-Mail-Adresse ab. Du wirst sehen, Kaufimpulse werden sich halbieren. Ich schwöre dir. Auf Instagram bitte allen Shops entfolgen, bei denen du kaufst. Ob das Peso ist, Worst Behavior, Nike, keine Ahnung, für was gibt man noch so sein Geld aus? Also jeder hat irgendwelche Marken abonniert, wo man immer wieder sich denkt, oh, das wäre so geil zu haben. Wenn du es nicht siehst, willst du es nicht. Ich schwöre dir, wenn du es nicht siehst, willst du es nicht. Gleiches gilt mit Influencern. Wenn du dich an jemandem immer wieder orientierst, was Style betrifft, Art und Weise, Lifestyle, dann mach mal einen Detox davon. Wirklich, mach mal Social Media Detox. Du wirst sehen, es ist auf einmal raus aus deinem Kosmos. Und das ist so ein großer Hebel. Dann habe ich Umschlagsparen gemacht und für sehr sinnvoll empfunden. Das ist, du hebst quasi dein Gehalt ab, also alles, so, was dir zur Verfügung steht für den Monat. Angenommen, du kriegst jetzt ein festes Nettogehalt auf dein Konto ausgezahlt, was für ein Gehalt auch sonst. Und dann hebst du das quasi ab, komplett in bar. Und dann tust du es in Umschläge. Du planst dein Budget. 300 Euro Lebensmittel einkaufen, 100 Euro Drogeriesachen, 100 Euro Freizeit. Und das machst du dann halt monatlich. Und das alles kommt jetzt in so Umschläge. Und aus diesen Umschlägen darfst du dann das Geld nehmen. Der einzige Nachteil da ist, dass man halt mit Bargeld bezahlt, ist in der Zeit von Selbstscan-Kassen mit Karte bezahlen und so weiter ein bisschen mühselig. Aber ganz ehrlich, wenn man in so einer Situation steckt, dann muss man da halt durch. Kann ich wirklich nur empfehlen. Man kriegt wieder ein richtiges Gefühl dafür, Geld auszugeben. Wenn du einen Schein in der Hand hast, anstatt deiner Karte, ne, du siehst 50-Euro-Schein, gibst du jetzt für deinen Einkauf aus und gibst den also hin und denkst nur so, oh, ich will ihn eigentlich behalten. Also du gehst wirklich anders einkaufen damit, mit dieser Einstellung, ich schwöre es dir. Aber du musst wirklich auch strikt mit dir selber sein. Also dann auch sagen, okay, der Umschlag ist jetzt, da muss ich jetzt planen, dass der nicht blöd leer geht. Und dann bleibt auch super viel über, ne? Also ich konnte damit wirklich gut sparen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, den Bezahlvorgang zu verlängern. In der Zeit von Apple Pay, PayPal, was weiß ich, solche Sachen. Wirklich Impulskäufe sind so schnell getätigt, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken kann. Es ist einfach nur, ah, die Hose ist cool, wählt seine Größe aus, S in den Warenkorb. Deine Adresse wird komplett automatisch von deinem Handy am besten noch eingedingst und dann steht da mit Apple Pay, du machst zweimal an der Seite, drückst du drauf und dann hast du gekauft. Das ist nicht gut. Also lösch deine Karten aus deinem Apple Pay Ding. Ich schwöre dir, wenn du mit deinem Handy die meisten, das wäre auch mal, das ist auch wichtig zu tracken, zu gucken, wo gebe ich am meisten Geld aus? Ist es vor Ort, wenn ich irgendwie unterwegs bin, quasi so Lifestyle-mäßig, ah ja, hier essen gehen, das trinken gehen, da shoppen gehen. Oder ist es mit dem Handy, wenn du auf Instagram bist und ah, da, das kaufe ich und Temu hier, Werbung, bla bla bla, bitte, wer Temu einkauft, ne? Shein oder so, entfolgt mir. Darüber will ich jetzt gar nicht reden, aber das machen wir nicht mehr. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Punkt zu Ende. Dann der nächste Punkt, regelmäßig dein Konto checken. Und das ist wirklich der schwierigste, finde ich. Weil das ist das, wenn man Schulden hat, das tut weh, da drauf zu schauen. Es tut einfach nur weh. Aber es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, zu sehen, also einfach ein Gefühl für Geld zu bekommen. Das war so wichtig für mich. Und das hilft mir heute auch noch so enorm, jeden Tag. Ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Zettel im Portemonnaie. Ist das wirklich nötig? Ich habe mir einen Zettel in mein Portemonnaie getan mit dem Satz drauf, ist das wirklich nötig? Ich habe das auf meine Bankkarte. Es gibt ja so Hüllen, wo man seine Bankkarte reintun kann. Da habe ich das auch drauf geschrieben. Und es ist ein kleiner Tipp und funktioniert für mich als unsichere Person in so sozialen Gegebenheiten, wie zum Beispiel, ich stehe an der Kasse, funktioniert das nicht mehr für mich, dann zu sagen, ah nee, ich will es doch nicht, können Sie es bitte wieder wegtun? Weil wenn ich da dann schon stehe, dann ist meine Entscheidung schon getroffen, einfach nur, weil ich der anderen Person keinen Stress machen will. Aber ist eine süße Idee, finde ich. Um einfach, man liest es so und selbst danach kann man es ja immer noch mal zurückgeben, wenn man jetzt so über Klamotten redet oder so. Ja. Apropos Outfits, Klamotten. Kleiderschrank. Bitte nur Sachen kaufen. Also erstmal bestraf dich nicht in deiner Schuldensituation mit gar nichts mehr kaufen, gar nichts mehr konsumieren. Wir konsumieren ja aus einem Grund. Und das jetzt quasi so als ersten Schritt, sich das zu nehmen, womit wir uns belohnen, finde ich schwierig und ist, glaube ich, nachhaltig nicht das Richtige. Ich habe so gemacht, dass ich jetzt mir Sachen wirklich nur noch kaufe, wenn es eine 10 von 10 Ja-Entscheidung ist. Ich habe mir früher auch sehr oft Sachen gekauft oder war zu faul, die zurückzuschicken, die halt nur so, ja, mit der Hose ist okay, aber mit der anderen nicht und ich kann das nur mit diesen Schuhen anziehen, dieses Oberteil. Wirklich, es ist ein Gamechanger, sich nur noch Sachen zu kaufen, die wirklich zu allem passen und wo man wirklich so, boah geil, das ist so ein Piece, das trage ich so 10 Jahre. Und ich habe so ein Oberteil von Bershka, so ein schwarzes, so ein eng anliegendes. Ich habe das Real Talk schon seit 10 Jahren. Und solche, ich will nur noch solche Sachen in meinem Kleiderschrank haben. Klar, es gibt auch so ein bisschen, wo man mal mit dem Trend geht und der Trend ist dann vorbei. Ne? Aber ich würde wirklich mich, früher habe ich so eingekauft, so richtige Trendsachen, die wirklich nur so eine Woche cool sind. Oder so Sachen, die nur mit einer anderen Sache funktionieren. Zum Beispiel so einen hellgrünen, neonfarbenen Blazer. Der ist mega geil. Ich habe den auch noch, aber ich ziehe den nie an. Und der funktioniert nur mit der passenden Hose dazu. Mit so einer knallgrünen Hose. Und irgendwie ist es halt so, ja, hätte nicht sein müssen. Das Outfit hat mich, glaube ich, 300 Euro gekostet. Und es war so, ich habe mir das zu meinem Geburtstag gekauft und hatte es danach halt nie wieder so richtig an. Das war so ein bisschen random. Und solche Sachen möchte ich nicht mehr machen. Mein Kleiderschrank hat sich sehr so zu Basics umfunktioniert. Ich habe noch so ein paar so Statement-Sachen oder so. Keine Ahnung, manchmal kauft man sich ja Merch, ne? Nochmal zum Thema sich nicht selbst bestrafen. Das gilt auch für was man dann isst. Ich habe dann irgendwie so eine Phase gehabt, wo ich dann nur noch so billige Sachen gegessen habe. Und das war es irgendwie auch nicht. Also bitte bestraf dich nicht selber, indem du nur noch Nudeln mit Ketchup isst, weil du Geld sparen willst. Das macht wirklich keinen Sinn. Weil sowas, finde ich, sollte man am wenigsten sparen. Also bei den Sachen, die man zu sich nimmt. Auch sehr wichtig, sich immer wieder in den Kopf zu holen, nicht mit Geld zu rechnen, was noch nicht da ist. Ja, die Kamera ist ausgegangen. Nach 40 Minuten oder so. Akku leer. Dafür muss ich mir noch was einfallen lassen. Vincent, wie wär's, wenn du nicht am Stativ rumschlängelst? Dankeschön. Genau, ich weiß noch, ich war bei dem Thema nicht mit Geld rechnen, was nicht da ist. Erklärt sich, glaube ich, von selber. Genau, kommen wir zum emotionalen Aspekt der ganzen Sache. Alles, was so mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Was mir geholfen hat, nicht mehr das Gefühl zu haben, ich lebe oder ich bin nicht so zu den Leuten, wie ich eigentlich bin, war wirklich, mich meinen Freunden und meiner Familie, meinen Bekannten zu öffnen. Also es hat so gut getan. Ich habe das ja auch dann öffentlich gemacht auf Instagram und im Podcast damals. Es hat wirklich so gut getan, das zu machen. Dazu zu stehen, dass ich quasi Fehler gemacht habe und dafür Verantwortung zu übernehmen und ja, halt auch zu wissen so, hey, mir hat es keiner besser beigebracht. Also ich finde, da dürfen wir auch nicht so hart zu uns sein. In der heutigen Zeit ist es so schwer, sich von Werbung frei zu machen. Also Werbung wird ja auch immer personalisierter. Du googelst irgendwas und alles ist darauf zugeschnitten, dass du das jetzt kaufen sollst. Ob das Influencer sind, zu denen man irgendwie eine Bindung aufgebaut hat. Oder generell, wir haben so einen Informationsüberfluss. Es ist doch normal, dass wir darauf anschlagen. Wisst ihr, was ich meine? Und sich da irgendwie nicht so hart ins Gericht zu nehmen und nicht so hart zu sich selber zu sein und zu sagen, oh fuck, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Und ich habe es voll verkackt. So ja, man hat es verkackt und man ist jetzt in einer doofen Situation, aber weder die Schule hat uns darauf vorbereitet, vielleicht unser Elternhaus nicht. Bei mir auf jeden Fall zumindest war das so. Und dann einfach auch zu sagen so, hey, wie viel Schuld trage ich überhaupt daran? Aber auch zu wissen, es ist jetzt meine Verantwortung, was daran zu ändern. Das hat mir sehr doll geholfen. Und dann auch zu schauen, was versuche ich zu füllen und wo geht es mir eigentlich nicht gut? Was will ich besser machen mit Konsumieren von Dingen, nicht von Drogen? Ja, da bin ich einfach ein bisschen mehr in mich gegangen. Ich habe ganz lange Social Media Detox gemacht. Ich glaube, das war der längste, den ich jemals gemacht habe. Ein Monat habe ich alles gelöscht, sogar WhatsApp. So, das war crazy. Ich musste einfach irgendwie erstmal auf mich klarkommen. Erstmal ein bisschen Gras anfassen und Fenster auf Kipp machen, um dann so zu schauen, so, hey, eigentlich geht's mir gut. Eigentlich habe ich alles, was ich will. Eigentlich alles, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Sachen, die sehen gut aus. Ich habe meinen Kleiderschrank mal aussortiert, mal wieder die Sachen rausgeholt, die ich mir gekauft habe. Das alles schön so hingelegt, dass ich auch immer sehe, was habe ich überhaupt für Kleidung. Ich habe mir Outfits so abfotografiert und eine Notiz gemacht, wo ich mir die abgespeichert habe. Und immer, wenn ich jetzt vor dem Kleiderschrank stehe und mir denke, ich habe nichts zum Anziehen, dann gehe ich die durch und dann schaue ich, was ich davon anziehen will oder was ich machen kann. Also so mehr Dankbarkeit auch zu spüren für das, was man hat, das ist ja immer gut. Und das hilft vor allem, glaube ich, wenn man in so einem Konsum-Ding drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mehr mit Freunden gemacht. Ich habe mehr im echten Leben gelebt. Genau. Und ja, ich habe tatsächlich auch ein Coaching gemacht. Und ich denke, dieses Thema hätte ich damals einen Therapeuten gehabt, hätte ich das auch da besprochen. Weil das einfach, das ist etwas, wo wir uns Hilfe holen dürfen, wo wir uns Hilfe holen sollten und womit wir nicht, da müssen wir nicht alleine durch, ja? Das kann ich euch mitgeben. Was ich damals auch gemacht habe, und das zählt irgendwie noch so in den anderen Punkt mit rein, aber ich habe es mir irgendwie erst später aufgeschrieben, ich bin tatsächlich damals zurückgezogen aus Berlin zu meiner Oma, und das ist zwar übelst nach hinten losgegangen, weil wir uns gar nicht gut verstanden haben im Zusammenwohnen-Kontext, aber halt auch mal zu schauen, was sind überhaupt meine Fixkosten und was kann ich daran ändern, weil ich habe ja wirklich, ich habe in Berlin einfach über meine Stränge gelebt und ich habe zu viel Geld für die Miete ausgegeben und für Essen und für alles, was man da machen kann, und das war wirklich im ersten Moment, natürlich muss man sich eingestehen, das ist ein Downgrade, so, ganz klar, aber irgendwas muss man tun, um wieder back on track zu kommen. So. Und das ist auch ein Grund, wieso ich jetzt gerade wieder in Erfurt wohne und wieso ich noch nicht nach Barcelona gezogen bin. Viele, die den Podcast hören, die wissen das, dass ich gerne nach Barcelona auswandern möchte. Dieser Plan steht auch immer noch. Der ist mal mehr, mal weniger präsent, sage ich ehrlich. Und manchmal macht er mir auch Angst. Aber ich bin wieder hierher gezogen, um meine Finanzen in den Griff zu bekommen. Weil ich weiß, Erfurt langweilt mich des Todes. Ich habe hier meine Leute, ich muss hier niemand Neues kennenlernen. Und ich kann mich hier einfach 100% auf mein Business fokussieren. Die Miete ist günstig und man kann hier einfach nicht so viele crazy Sachen machen. Man kann hier nicht so viel crazy Geld ausgeben, wisst ihr? Und deswegen wohne ich wieder in Erfurt. Und ja, es macht Sinn. Für mich macht es Sinn. Und vielleicht kannst du ja bei dir schauen, wenn du dich in einer ähnlichen Lage befindest, was würde da bei dir Sinn machen? Wo, an welchen Stellschrauben kann man irgendwie drehen, um wieder auf einen guten Weg zu kommen, finanziell? Zum Schluss kann ich dir nur an die Hand geben, dich wirklich Leuten zu öffnen, darüber zu sprechen, dich darüber zu informieren. Umso präsenter das in deinem Kopf ist, desto mehr wirst du darauf achten. Ich bin jetzt wirklich in einer finanziell 180-Grad-Wende und es ist komisch irgendwie, dass es so ist. Ich arbeite sehr viel, aber ich habe wirklich, um das nachhaltig nicht wieder zu versauen, musste ich mein Konsumverhalten hinterfragen und ich musste eine Bindung zu Geld aufbauen. Eine Bindung, die nicht darauf basiert, wir dürfen nicht darüber reden und also über Geld spricht man nicht und Statussymbole, bla bla bla, sondern wirklich, also ja, eine Beziehung dazu aufzubauen und sich selber auch den Konsequenzen bewusst zu sein. Wenn ich jetzt das kaufe, was gibt mir das? Ist das eine Investition in mein Leben? Oder ist das gerade einfach nur Geld ausgeben? Ist das nur Konsum? Das hilft mir sehr, sehr doll. Also es gibt natürlich auch Tage, an denen gebe ich mehr Geld aus, als ich dann vielleicht, also als man jetzt vielleicht denken sollte, das, ja genau, das wollte ich gerade sagen. Nein, aber es gibt Tage, an denen gebe ich mehr Geld aus und denke mir danach, war das jetzt nötig? Aber in dem Moment, kurz vor dem Geld ausgeben, sei das jetzt, ich bestelle mir Essen oder ich mache, zum Beispiel habe ich mir jetzt die Kamera gekauft. Ich frage mich dann wirklich, okay, was ist der Kosten-Nutzen-Faktor plus wie viel Joy bringt es mir jetzt, das zu holen? Also kann ich jetzt auch damit klarkommen, mir selber was zu kochen? Komme ich jetzt damit klar, das weiter mit meinem Handy zu filmen? Nee, weil es fuckt mich mega ab und ich will, dass die Qualität besser ist. Das heißt, es ist eine Investition in die Zukunft, in den Podcast und der macht mir Spaß und das möchte ich so. Und es wäre genauso eine Investition, wenn ich mir jetzt Pizza hole und nicht selber koche und dafür irgendwie 15 Euro ausgebe. Wenn ich sage, boah, heute irgendwie der Tag, ich habe so viel gearbeitet, ich habe jetzt keine Lust, mich an den Herd zu stellen, ich habe es mir verdient, ich kann von der Pizza morgen noch essen oder irgendwie so, wisst ihr, also klar, man kann sich alles schönreden, aber so, da kommen wir wieder zum Punkt, nicht sich bestrafen, sondern einfach bewusst damit zu sein und dann auch dankbar zu sein, dass man sich das jetzt gerade leisten kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, da gibt es so ein, da muss man sich so ein bisschen schauen, wie man das macht. Ich bin halt gerade in einer Position, in der kann ich das halt easy sagen, aber ich versuche es auch nicht zu übertreiben, das wollte ich damit sagen. Ich versuche dafür dankbar zu sein und versuche auch, tatsächlich, seitdem ich mehr Geld habe, bin ich auch so ein bisschen knausriger geworden. Also ich kann das jetzt voll gut nachvollziehen, wenn Leute immer so sagen, die Leute mit dem meisten Geld, das sind die sparsamsten. Also die geben am wenigsten Trinkgeld. Ich fühle das voll. Weil wenn du einmal so Geld hast, du willst das irgendwie nicht mehr loslassen. Es fällt dir immer schwerer, davon irgendwie so loszulassen. Und das ist ja auch irgendwie der Trick, nicht so viel auszugeben. Ne? Also auf der einen Seite natürlich Geld zu machen, aber es halt nicht rauszuhauen. Nur so wird man, glaube ich, reich, oder? Keine Ahnung. Ich bin nicht reich. Ich habe jetzt nur ein bisschen mehr Geld. Ja. Ich hoffe, die Tipps haben euch ein bisschen geholfen und für den einen oder anderen war was dabei. Ich denke, man muss nicht unbedingt Schulden zu haben, um sein Konsumverhalten zu hinterfragen. Und ja, vielleicht viele, die zuhören, verdienen vielleicht auch noch gar nicht eigenes Geld, wenn man irgendwie studiert und dann kriegt man BAföG oder so. Aber ich glaube, wenn man anfängt, dann eigenes Geld zu machen und auszugeben, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man das hinterfragt. Ja, und ansonsten danke, dass ihr eingeschaltet habt oder zugehört habt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, Nacht, Abend, Morgen, Start in die Woche, Ende der Woche, Mitte der Woche. Und ja, trinkt Wasser, macht mal Fenster auf Kipp, genießt den Sommer, auch wenn er irgendwie nur so random da ist. Und ja, Vincent hat eigentlich das Schlusswort, aber jetzt ist er weg. Okay, dann Peace.
Peace? Was? Bin ich tanzverboten?